Stuttgarten zum Thema 500 Jahre Reformation immer noch Grund zum Feiern? Fragezeichen. Zuallererst muss ich auch einen Gruß loswerden. Der Opa Gottlob, 93 Jahre alt, der würde gern mitkommen heute Abend, aber sagt es Gott nicht mehr. Und hat er gesagt, weißt Paul, musst dich vorbereiten, es wird nicht viel kommen. Schön, dass seine Prognose heute Abend nicht stimmte. Liebe Grüße von ihm und Gretel aus Kniebel. Schön, dass wir hier zum Anlass des Reformationsfestes uns zusammenfinden können, um ja manch einen schweren Gedanken im Blick auf die Reformation uns zuzumuten. Vorweg möchte ich sagen, ich bewundere die Männer der Reformationszeit. Das waren echte Kerle. Die haben mit Gott und den Menschen gerungen. Sie haben sich nichts schenken lassen. Und sie haben keine Gefahr gescheut. Sie haben ihr Leben für die Wahrheit aufs Spiel gesetzt. Und da frage ich mich nach 500 Jahren, was für seichtes Gewässer wir geraten sind. Wo ist der Geist der Reformation geblieben? Wo man bereit war, alles zu tun, um das Ruder herumzureißen. 500 Jahre Reformation, immer noch Grund zum Feiern, Fragezeichen. Wenn man die Geschichte seit der Zeitenwende, seit der Geburt Christi so anschaut, dann fällt es auf, dass alle 500 Jahre so etwa ein großer Einschnitt folgt. 500 nach Christi war das Ende der Antike und Anfang des Mittelalters. 470 fiel das Weströmische Reich. Rom wurde von den Vandalen eingenommen. Die Regierung war ja schon länger eigentlich nach Byzanz, Ostrom, verlegt worden. Aber es war der Niedergang des Römischen Reichs im Westen. Zur gleichen Zeit, etwa 480 bis 543, lebte Benedikt von Nursia, der Gründer der monastischen Regel, der eine ganz neue Art und Weise des Christseins, des Lebens in Liebe für den Nächsten und in Anbetung vor Gott eingeführt hat. Die benediktinische Regel, die haben das Mönchtum im Westen seither geprägt. Mit dem Aufkommen des Mönchtums und Fall des Weströmischen Reichs wird das Mittelalter eingeläutet, was aber auch damit zusammenhängt, dass im Jahr 570 Mohammed geboren wurde und mit der Ausbreitung des Islams der Untergang des Abendlandes besiegelt war, nach Oswald Spengler. 500 Jahre später haben wir das Ende des Frühmittelalters und Beginn des Hochmittelalters. Um 800 mit Karl dem Großen war eine Bildungsinitiative eingeläutet worden. Die Menschen sollten lesen und schreiben lernen. Sie sollten auch selbstständig denken können, sie sollten sich mit einbringen können in die Gesellschaft. Und nach 200 Jahren kam es durchaus zu so etwas wie einer Blüte mit dem Einläuten des Hochmittelalters. Der Kloster Cluny wurde gegründet und Tochterklöster in ganz Mitteleuropa. Es herrschte eine regelrechte Bauwut, Kirchen und Kathedralen wurden errichtet. Die gesamte Gotik, wie wir sie kennen, stammt aus dieser Zeit. Man strebte förmlich gen Himmel mit den Bauten zu Gottes Ehre. Man kam auf immer neue Ideen, wie man die Wände dünner und höher machen könnte, dass der Himmel einem näher gebracht wird. Auch die Wanderpredigerorden, die Franziskaner und Dominikaner sind ins Leben gerufen worden und Menschen haben sich zum Mönchtum berufen lassen, um von Ort zu gehen, um den Menschen die froh und freimachende Botschaft des Evangeliums zu sagen. Nebenher haben sie auch Bildung verbreitet. An meinem letzten Wirkungsort, bevor ich nach Tübingen gekommen bin, war ich in Hohenhaslach. Da waren es die Äbte vom Kloster Lorch, die dort den Menschen den Weinbau und Ackerbau in vernünftiger Art und Weise beigebracht haben. Sie haben den Lebensstandard dadurch angehoben. Und es kam in dieser Zeit in ganz Europa zu einem Bevölkerungswachstum. Es entstanden neue Handelsrouten und Handel. Die Reichsstädte hier in unserer Nachbarschaft Reutlingen, eine bedeutende Reichsstadt des Hochmittelalters und Spätmittelalters, wurde gegründet und blühte auf. Das Aufkommen des Bankwesens hat den Handel beflügelt, vor allen Dingen in Norditalien, aber auch bei uns in Augsburg, bei den Fuggern und an anderen Orten. Und seit der Antike gab es eine nicht mehr bekannte Mobilität der Bevölkerung. Wir wissen ja aus der Zeit des Neuen Testamentes, dass Paulus mit dem Schiff nach Rom gereist ist und wahrscheinlich auch noch nach Spanien. Man hat sich im ganzen Reich bewegen können. Im Mittelalter, im Frühmittelalter war das anders. Die Infrastruktur hat gefehlt, die Sicherheit hat gefehlt. Und jetzt im Hochmittelalter gab es wieder so wie zur Zeit der Entstehung der Kirche wieder Wege, die aufgemacht wurden und eine große Mobilität ist entstanden. Mit dem Hand in Hand ging auch die Gründung der Universitäten einher. Das Streben nach Wissen, das Streben nach Erkenntnis. Und daraus ist das entstanden, was wir die Scholastik nennen. Thomas Aquinas, Abelard, Duns Scotus, Anselm von Canterbury und wie sie alle heißen. Ebenfalls für diese Zeit kennzeichnend war der Beginn der Kreuzzüge, die über einen Zeitraum von etwa 400 Jahren das Leben mit beeinflusst haben. Und nun um 1500 beginnt nach Vorstellung der damaligen Zeit die Vita Moderna, das neue Leben. Die Menschen waren in Aufbruchstimmung. Sie waren ja gierig auf mehr, auf Entwicklung. Das galt sowohl im Bereich der Wirtschaft und des Handels und des Handwerks und der Bildung, als auch im Blick auf den Glauben. Und es gab in den letzten zwei Jahrhunderten vor diesem Zeitpunkt, ähnlich wie die Entwicklung zwischen Karl dem Großen und Beginn des Hochmittelalters, eine immer stärker werdende Bewegung, die danach verlangt hat, zur ursprünglichen Art und Weise des Glaubens, wie es die Urkirche gehabt hat, zurückzukehren. Girolamo Savonarola war einer der Späten, Petrus Waldus war einer der Frühen, Jan Hus dazwischen, der 1415, dann beim Konzil in Konstanz. Wir haben dieses unrühmliche Jubiläum letztes Jahr gefeiert, am Scheiterhaufen verbrannt. Andere könnte man nennen, aber die Brüder vom gemeinsamen Leben, die Devotio Moderna, die neue Frömmigkeit, hat Gründungen überall, eine Art Laienklosterbewegung, wo Menschen gesagt haben, wir wollen die Urtümlichkeit des Evangeliums
des christlichen Glaubens erleben.
Wir dürfen aber die Reformation nicht nur als geistliches Phänomen betrachten. Einer meiner Lehrer in Kirchengeschichte hier in Tübingen vor 40 Jahren und mehr, Heiko Augustinus Obermann, der hat uns das eindrücklich vorgeführt, wie andere Dinge die Situation beeinflusst und begünstigt haben, damit es überhaupt zu dieser Reformation kommen konnte. 1450 zum Beispiel die Erfindung des Buchdrucks, jedenfalls für europäische Verhältnisse. Die Chinesen hatten den Buchdruck schon länger. Aber auch 1453, die Osmanen erobern Konstantinopel und somit das Ende auch Ostroms. Und die Zeit, wo allein das Heilige Römische Reich deutscher Nationen übrig blieb von der Tradition der westlichen Antike. 1492, Christopher Columbus erreichte Amerika. 1498, Vasco da Gama umsegelt Afrika nach Indien. 1519 bis 1521, Magellan umsegelt die Erdkugel. Das sind Ereignisse, ähnlich wie für unsere Zeit der erste Flug eines Astronauten zum Mond. Das läutete ein neues Zeitalter ein. Es verursachte eine neue Begeisterung. Die Leute haben neue Ideen, wir können eine neue Welt erobern. Das ging, was die Conquista Zentral-, Süd- und Mittelamerikas betrifft, nicht sehr rühmlich einher. Aber es hat für Europa wahnsinnige Auswirkungen gehabt, was Geldfluss, Handel, Machtbestreben und so weiter betrifft. Es kommen überhaupt neue Machtverhältnisse auf, im Großen wie im Kleinen. Die Portugiesen und die Spanier lagen im Clinch wegen Besitzansprüche für die neue Welt. Der Papst hat auf der neu entdeckten Weltkugel eine Linie gezogen, westlich von einem bestimmten Längengrad soll Portugal das Sagen haben, östlich davon und westlich davon die Spanier. Deswegen ist Brasilien in portugiesischem Besitz gewesen und alles andere in Süd- und Mittelamerika den Spaniern zugefallen. Deswegen auch die Spanier, außer in Marokko und Maghreb, in Afrika keine Ansprüche, aber dafür die Portugiesen dort und auch in Indien. Es ist auch gerade wegen dieser neuen Machtverhältnisse, im Großen wie im Kleinen, Beginn der Religions- und Bürgerkriege. Auch die Rolle der Fürsten und des sonstigen Adels, auch die Rolle der Reichsstädte hat sich verschoben. Man hat viel mehr Eigenverantwortung in Anspruch genommen und es wagten gerade auch wegen und in der Reformation manche Fürsten sich gegen den Kaiser aufzulehnen und sich davon abzusetzen. Und nun der Aufbruch zu unserer Zeit. Wir hatten vor circa 100 Jahren den Höhepunkt der industriellen Revolution. Natürlich ging das weiter. Heute mit Robotik und allem anderen ist das sicher ein Fortschreiten dessen. Aber man redet eher um das Jahr 2000 vom Beginn des Informationszeitalters. Natürlich plus minus 1985 gab es den ersten Browser fürs Internet. Allerdings haben nur ein von 1000
unter den jungen Leuten überhaupt davon etwas gewusst, geschweige denn das auch benutzt. Heute sind wir in eine Zeit angekommen, die wir die Postmoderne nennen. Das moderne Leben, das begann mit dem Aufkommen der Reformation und die Verteilung der Machtverhältnisse in neuer Art und Weise, hat jetzt ein anderes Zeitalter erreicht. Was kennzeichnet denn unsere Welt heute, 500 Jahre nach der Reformation? Am augenscheinlichsten ist die unheimliche Beschleunigung der Entwicklungen. Viele von Ihnen werden sich noch an die Zeit erinnern, wo es noch kein Telefon zu Hause gab. Die eine oder andere Person wird sich vielleicht noch erinnern, dass man kein fließendes Wasser, jedenfalls kein Abwasser, kein Klo im Haus hatte. Und nun überstürzen sich die Ereignisse in den letzten Jahren, so dass wir den Eindruck haben, dass wir kaum mehr mitkommen mit den Entwicklungen, die stattfinden. Ein Großteil des Handels, des Einzelhandels und des Einkaufens geschieht nicht mehr vor Ort. Gibt es noch einen Laden in Rübgarten? Man lässt sich's per Amazon oder Zalando oder sonst irgendwie kommen. Und in den nächsten Jahren wird auch die Lieferung von Frischwaren immer mehr eine Rolle spielen. Wenn wir aber weltweit die Situation betrachten, dann sagen uns die Volkswirte und Soziologen, dass die Erde an ihre Kapazitäten gelangt ist. Mit fast 7 Milliarden Menschen leben heute auf dieser Erde mehr Menschen als alle Generationen zusammengenommen von Beginn der Menschheit bis zum Jahr 1830. Leben mehr Menschen als alle, die jemals gelebt haben auf dieser Welt. Wir leiden auf der einen Seite in manchen Bereichen unserer Welt an Überbevölkerung und in anderen Bereichen, sprich bei uns, an drohende Unterbevölkerung. Wir haben eine Flüchtlingsproblematik unbekannten Ausmaßes. Jede Woche ändern sich die Zahlen, nachdem man im letzten Jahr gesagt hat, 55 Millionen, am Ende des Jahres waren es 60 Millionen, inzwischen war die Zahl 63 Millionen Menschen weltweit, die auf der Flucht sind, die keine Heimat haben und auch keine Perspektive haben, dass sie jemals in ihre Heimat zurück können. Jedenfalls qua jetzt. Deswegen warnen die Experten davor, dass wir es mit Völkerwanderungen zu tun bekommen werden. Ein NATO-General aus den Niederlanden, damals einer der führenden NATO-Generäle für ganz Europa, war sein Job los über Nacht, als er 1992 im finnischen Fernsehen zur besten Sendezeit die Existenz der NATO damit begründet hat, dass er gesagt hat, gut, Eiserner Vorhang ist gefallen, Berliner Mauer ist gefallen, Deutschland ist wieder vereinigt, der Warschauer Pakt ist hinfällig geworden. Wir haben nicht den Feind im Osten, aber wir wissen, dass die nächste Völkerwanderung kommt und dann wird es die Aufgabe von der NATO sein, die äußeren Grenzen Europas zu sichern. Seine Offenherzigkeit mit internen Prognosen hat ihn seinen Job gekostet, über Nacht. Wir sehen die ersten Ausläufer dessen. Und die Bevölkerungsexperten sagen, das, was jetzt gewesen ist, 2015, das ist nur ein Vorbote von etwas viel Größerem. Dann haben wir das Thema Klimawandel. Ob von Menschen verursacht oder durch Sonnenwärme, das spielt keine Rolle in diesem Zusammenhang. Wir haben diese Herausforderung in unserer Zeit. Eine Zeit von ungeheuren Umbrüchen und neuen Herausforderungen. In unserer Zeit hat man Megatrends ausgemacht. Megatrends sind Entwicklungen oder Dynamiken, die unsere Gesellschaft prägen. Ich nenne sie einfach, Sie können sicher einfach im Hören damit etwas anfangen. Wir haben den Megatrend von der Industrie zur Informationsgesellschaft. Wie viele im Unteramt, wie viele hier arbeiten noch in der Produktion? Die allermeisten sind im Bereich Ingenieurwissenschaften oder in Informatik oder Dienstleistungen. Zweitens von der Technologie zur Kommunikationsgesellschaft. Drittens von der Nationalökonomie zur Weltwirtschaft. CETA, letzte Woche die Hängepartie mit Wallonien und den Rest von Europa wegen des Abkommens mit Kanada. Wir haben einen Megatrend von kurzfristig zu langfristig, von zentralisiert zu dezentralisiert. Man muss sagen, zu jedem Megatrend gibt es auch zahlreiche Gegentrends im kleineren, aber ich lasse es einfach jetzt mal so unkommentiert. Sechstens von der industriellen Amtshilfe zur Selbsthilfe, sprich, wie wird Ihre Rente einmal bezahlt? Die Regierung sagt schon, seit Walter Riester sorgt selber dafür, wir werden es nicht mehr können. Siebtens von der repräsentativen zur partizipatorischen Demokratie, das sind große Worte, das heißt, man wird nicht vertreten von jemandem, sondern man will selber teilhaben. Das ist auch mit ein Grund an der Politikverdrossenheit, dass das sich nicht umsetzen lässt, sprich Basisdemokratie. Achtens von Hierarchien zu Netzwerken. Neuntens von Norden nach Süden. Wo ist der Mittelpunkt der christlichen Kirche heute? Vor 50 Jahren war das eindeutig Europa und Nordamerika. Heute ist es eindeutig Sub-Sahel-Afrika und Südamerika. Mehr Christen dort als in Europa und Nordamerika. Aber es geht auch um andere Dinge, die Investitionen und so weiter und so fort. Vom Entweder-Oder zum Sowohl-als-auch. Das ist etwas, was uns in unserer Generation unheimlich viel Mühe macht. Wir waren es gewohnt, um die Wahrheit zu ringen. Heute reden die Leute von meiner Wahrheit und von deiner Wahrheit, sowohl als auch. Die Herausforderung der gesellschaftlichen Veränderungen heute. Auf der einen Seite haben wir einen unvorstellbaren Wohlstand, den es noch nie gegeben hat in der Breite der Bevölkerung. Und auf der anderen Seite haben wir Glaubensarmut, das seinesgleichen sucht. Allein in der Zeit, die ich jetzt bewusst in Deutschland von meiner Jugend bis heute wahrgenommen habe, hat der Anteil der Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland, die Mitglieder in der evangelischen Kirche waren oder sind, prozentual sich halbiert. Halbiert. Glaubensarmut. Wir erleben die Anpassung der Botschaft an den Zeitgeist, dazu später noch mehr. Wir erleben den Niedergang der etablierten Kirchen. Und die Frage bleibt, gibt es heute noch Wille zur Reform? Die Herausforderungen, die wir heute haben, stehen denen gegenüber, den Luther und Melanchthon und Butzer und Zwingli und Calvin und alle anderen, Buggenhagen und so weiter standen, stehen denen in nichts nach. Die Herausforderungen sind mindestens so groß, wenn es um das Überleben der evangelischen Kirche geht. Haben wir den Willen zur Reform? Das ist eine wichtige Frage. Und dann haben wir die Kraft zur Reform. Das ist eine weitere. Ich möchte im Folgenden referieren aus einem Büchlein, ein sehr wichtiges Büchlein, das heißt Auf Sand gebaut. Das stammt aus der Feder von Paul Bernhard Rothen. Er ist geboren 55, ab 84 war er Pfarrer in Zweisamen im Berner Land. 92 bis 2010 war er Basler Münsterpfarrer, also kein Winkeladvokat. 2010 bis jetzt ist er Pfarrer in Hundwil, Appenzell und Synodaler seiner kantonalen Landeskirche. Er hat dieses Buch zuerst für seine Mitsynodale aufgesetzt, weil ihm das keine Ruhe ließ, welche Entwicklung seine Landeskirche eingeschlagen hat. Er wollte ihnen klar machen, dass die ganzen Reformations- und Reformprogramme, die die Synode beschloss, kontraproduktiv waren. Kränkungen, Frustration, nicht neues Leben waren die Ergebnisse der von der Synode aufgelegten Programme. Vielleicht denken Sie an das eine oder andere Programm des letzten Jahrzehnts in Württemberg. Was ist der Grund für den miserablen Zustand der Kirchen in Europa, wo sie doch die Grundlagen für die atemberaubenden Erfolge der westlichen Zivilisation gelegt haben, fragt er auf der ersten Seite. Und er konstatiert, es ist nicht nur persönliches Versagen. Mit dem Zerfall der Kirchen, die wahrzunehmen ist, steht nicht nur die persönliche Frömmigkeit auf dem Spiel, mahnt er. Auch die westliche Zivilisation verliert parallel dazu an Vertrauen. Nur ein Beispiel. Wir haben uns gerühmt hier in Mitteleuropa, dass wir einen Arbeitsethos haben. Im Persönlichen, dass der Mensch fleißig ist, ehrlich, er kommt zur rechten Zeit zur Arbeit, verrichtet die Dinge, die der Chef ihm aufgetragen hat, nach bestem Wissen und Gewissen und gründlich und geht erst, wenn es auch Zeit ist. Wir haben aber auch ein Arbeitsethos, ein Arbeitsmoral, dass wir gesagt haben, wir bestechen nicht. Wir machen es auf ehrlich. Siemens-Skandal. Deutsche Bank-Skandal. VW-Abgas-Skandal. Da fragt man sich, wohin man gekommen ist. Rothen hat diese Dinge noch nicht im Blick gehabt, als er sein Buch 2012 geschrieben hat. Aber er hat es an vielen anderen Dingen gesehen, dass unsere ganze Gesellschaft verliert, wo die Kirchen und der christliche Glaube an Profil in der Gesellschaft nachlässt. Die Kirchen haben das Vertrauen verloren zu dem Einzigen, was ihnen von Interesse ist und sie tragen kann, das Gerichts- und Gnadenwort, aus dem sie geboren sind. Ein hartes Urteil. Über die Lage und die Gründe dafür will er aufklären, Vertrautes in Frage stellen, er will aber Mut machen, sich den Tatsachen zu stellen, vor allen Dingen zur Buße rufen und zum unerschrockenen Glaubensgehorsam rufen, so wie wir es aus der Zeit der Reformation kennen. Außerdem illusionslos mit dem weiteren Verfall rechnen. Wir denken etwa an das, was mit Jerusalem passiert ist, in der Anfang der Christenheit, und unsere Hoffnung in Gott, in das Evangelium setzen. Dann stellt er die Herausforderung. Die Herausforderung ist der Lüge vom Apfelbäumchen wehren, nämlich, dass auch wenn morgen die Welt untergeht, es geht doch alles irgendwie gut weiter. Wir setzen in die Zukunft. Er will nicht verharmlosen, was mit dem Zufall der Kirchen für die nachfolgende Generation verloren geht. Und mit Gott will er rechnen, nicht mit menschlichen Aktivitäten und nicht menschlich nur reagieren. In dem Abschnitt über die Kirche und die Kirchen hält er fest an dem biblischen Wort, dass Jesus Petrus und seinen Jüngern sagte, die Pforten der Hölle werden nicht über seine Gemeinde obsiegen können. Die Gemeinde Jesu Christi wird bleiben. Aber das heißt nicht, dass jede verfasste Kirche in der Art weiter bestehen bleibt, wie sie bisher bestehen geblieben ist. Und das zeigte spätestens die Reformation in Deutschland und Mitteleuropa. Die Kirche, nicht Kirchen, wird bestehen, wenn auch nicht überall. Da müssen wir zurückdenken. Ich sprach vom Untergang des Abendlandes, ein geflügeltes Wort von Oswald Spengler. In nur 70 Jahren ist das christliche Nordafrika zu einem islamischen Nordafrika geworden. In nur 70 Jahren. Und viele sind der Meinung, dass Europa diese 70 Jahre nicht braucht, um eine ähnliche Entwicklung durchzumachen. Jede Kirche muss damit rechnen, selbst zu verfallen, ohne dass damit Kirche Jesu Christi zerfällt. Da müssen wir unterscheiden. In der Reformation wurden die Kirchen zu Elementen der Staatsmacht. Und das war der erste Sündenfall, der erste Sündenfall der Reformation, dass man weltlichen Schutz in Anspruch genommen hat. Cuius regio, eius religio ist das lateinische Losungswort vom Augsburger Religionsfrieden 1555 nach dem Westfälischen Frieden von 1548. Wessen Herr, dessen Scherr. Wer regiert, dessen Glaube. Und so kam es in der Reformation dazu, dass dort, wo der Landesherr sich zur Reformation zugeschlagen hat, die Untertanen automatisch evangelisch wurden oder im Sinne der Religionsfreiheit in Anführungsstrichen das Land verlassen durften und umgekehrt in den katholischen Gebieten. Wir denken an die Salzburger, die zum Teil hier bei uns in Württemberg die Salzburger evangelischen Refugium gefunden haben. Hier haben wir die Saat der Säkularisation. Wir beklagen ja im gewissen Sinne die Säkularisation, dass Gott nicht mehr eine Rolle spielt in unserer Gesellschaft, aber die Säkularisation hat im Grunde hier ihre Wurzeln nach Roden. Die Aufklärung und liberale Theologie sollten dem Fortschritt dienen, Sie haben aber auch ihr Übriges dazu getan, dass Glaubensarmut bei uns sich weiter ausgebreitet hat. Die Kirchen und die Moderne. Das Projekt Moderne nach Habermas hat uns an einen Punkt gebracht, wo wir nicht mehr Werteorientierung in der Gesellschaft als gemeinsame Basis haben. Dasselbe Habermas hat vor wenigen Jahren im hohen Alter einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben, worin er sagt, wir hätten besser die Tugenden nicht demontiert. Wir hätten besser in den 68er Jahren die Tugenden nicht demontiert. Ein Volk kann ohne Tugenden nicht leben. Aber wir versuchen es mit Begriffen der Toleranz und so weiter, ohne gemeinsame Basis nach der Devise von Friedrich dem Großen, jeder soll nach seiner Fassung selig werden, schwäbisch gesagt, jedem kennt sein Luftballon. Heute heißt es, wahr ist, was funktioniert. Die Kirchen passen sich an, das religiöse Gefühl und zukünftige Freiheit haben Vorrang, nicht Tradition und Herkunft. Es ist nach vorne gerichtet und ist geschichtsvergessen. Ich überspringe, der Abschied vom Rechtsverständnis verursacht ein Gesetzesdickicht. Sie wissen das ja, dass wir in unserer heutigen Rechtsgebung im Grunde von Verordnungen leben. Ich habe mit Richtern gesprochen, die am Gericht aktiv sind und habe als ganz unbedarfte Frage gefragt, inwiefern spielt der Begriff Gerechtigkeit bei ihren Urteilen eine Rolle? Ich ernte blanke Gesichter. Wie soll ich Gerechtigkeit gewährleisten können? Ich kann höchstens einen Kompromiss finden, womit alle Parteien einigermaßen leben können. Und wo es kein grundsätzliches Verständnis mehr von Gerechtigkeit und Recht gibt und wo nicht mehr bestraft wird, sondern nur noch erzogen wird, da gibt es ein Dickicht an Verordnungen und der normalsterbliche Bürger kommt überhaupt nicht klar in dem Ganzen. Alles muss je neu vereinbart werden. Das ist auch mit der Grund, warum es auf dem anderen Ende der Skala Rufe nach dem starken Mann gibt, warum es auch rechtsradikale Bestrebungen gibt, damit Menschen ein gewisses Gefühl von Sicherheit haben. Das, was in Russland und in der Türkei passiert, das hat Gründe, warum die Menschen nach einem starken Mann verlangen. Was unsere Kirchen betrifft, sagt Roden, die Loslösung vom Alten Testament und von Israel hat sein Übriges getan. Zur Frage Dogma oder Religion sieht er schon bei Karl Barth und der Bekennenden Kirche, dass sie zwar Widerstand leisten durch Rückmindung an das Wort, aber die vermochten nicht einen Weg für das Evangelium zu den Menschen aufzuzeigen. Auf der einen Seite ist ihnen der Widerstand vom Glauben her geglückt, aber es hat die Menschen nicht erreicht. Die Menschen haben nicht kapiert, worum es geht, oder sie haben es nicht kapieren wollen, auch nach dem Krieg nicht. Mit der Schleiermacher-Renaissance erleben wir einen Schritt zurück in die theologische Fehleinschätzung des 19. Jahrhunderts. Ich arbeite in Tübingen, unsere Studenten studieren an der Universität und Schleiermacher ist in aller Munde. Was das bedeutet, jetzt auf einen schlichten Nenner gebracht ist, ist, dass das religiöse Gefühl des Einzelnen das Maß aller Dinge. Das klingt fromm, wenn man sagt, es geht um die schlechthinige Abhängigkeit von Gott, wie Schleiermacher das formuliert. Aber es geht um die schlechthinige Abhängigkeit des eigenen Gefühls, des religiösen Gefühls, nicht der Existenz. Roden beklagt sich, jede Sportveranstaltung erregt stärkere Gefühle als eine Sonntagspredigt. Die Annahmen Schleiermachers stimmen nicht und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kommt in vielen Gottesdiensten nicht mehr vor. Ich könnte dazu sagen, der Name Jesus kommt in vielen Gottesdiensten nicht mal vor. Ich habe in einem Telefonat mit einem Kollegen vorige Woche das erschütternde, einen erschütternden Bericht gehört. Der Kollege hat gesagt, in unserem Dekanat würde alles weitergehen wie gehabt. Die Gottesdienste würden genauso weitergeführt werden wie gehabt. Der Konfirmandenunterricht würde genauso weitergemacht werden wie gehabt, auch wenn es Jesus niemals gegeben hätte. Pippi Langstrumpf statt Jesus Christus. Die billige Gnade, über die sich Dietrich Bonhoeffer so echauffiert hat in seinem wichtigen Buch Nachfolge, ist heute wieder Thema. Unsere Studenten kommen immer wieder von der Uni mit der Frage, ja, warum sollen wir denn überhaupt unsere Arbeit tun? Es werden doch sowieso alle gerettet. Billige Gnade. Roden erinnert an den Systematiker Eberhard Hübner, der in den 80er Jahren geschrieben hat, nach einer eingehenden Untersuchung aller theologischen Entwürfe unserer Zeit, hat gesagt, keiner der großen akademischen Theologen wird beiden gerecht, nämlich der biblischen Botschaft und den Bedürfnissen der Menschen, den Realitäten des kirchlichen Lebens. Kein einziger theologischer Entwurf, das ist ein liberaler theologischer Systematiker, Eberhard Hübner, der das einfach nüchtern feststellt. Unsere Theologie geht entweder an die Bibel vorbei oder sie geht an die Menschen vorbei. Die modernen Ideale verblassen und die Kirchen wirken orientierungslos. Das trifft nicht nur für die Kirchen zu, auch für die Politik. Es scheint das Gebot der Stunde zu sein, dass man nicht agiert, dass man nicht irgendwelche bestimmte Ziele verfolgt, sondern dass man reagiert, dass man auf bestimmte Entwicklungen versucht, mit Feuerwehrmaßnahmen zu reagieren und die möglichst größten Schäden zu verhindern. Aber das kommt ja auch davon, dass man keine gemeinsamen Ziele mehr hat, keine gemeinsame Wertvorstellung. Widersprüche im Innersten ist sein nächstes Thema. Heilsanstalt gegen Ort der Befreiung aus Unterdrückung und Fremdbestimmtheit. Wir sind in einer kirchlichen Landschaft heute, wo es um ein Dienstleistungsdenken geht. Man erbringt Dienstleistungen für die Bevölkerung. Man macht schöne Gottesdienste, die das religiöse Gefühl befriedigen. Man begleitet die Menschen an den Schnittstellen des Lebens, Geburt, Erwachsenwerden. Wenn man heiratet, wenn man stirbt, Heilsanstalt anstelle Ort der Befreiung aus Unterdrückung und Fremdbestimmtheit, nämlich durch Schuld und Sünde. In zentralen Fragen sind die Kirchenmitglieder und ihre Kirchenleitungen nicht einig. Das ist etwas, was man für jede Landeskirche im Bundesgebiet sagen kann, genauso für die kantonalen Landeskirchen in der Schweiz. Die Entfremdung zwischen Kirchenführung und Kirchenbasis. Mystiker, Charismatiker und viele andere Richtungen gibt es in unseren Gemeinden. Und da heißt es einfach, ja, du hast auch recht. Die evangelischen Kirchen werden unversehens zu einer Plattform für den rein persönlichen Geltungsdrang, urteilt er auf Seite 18. Das moderne Verständnis des Schriftprinzips tut sein Übriges. Alle evangelischen Kirchen nehmen für sich in Anspruch, Kirche des Wortes zu sein. Das ist unser Anspruch als evangelische Kirchen. Nur das Problem ist, dass jeder etwas anderes damit meint, mit Kirche des Wortes. Die evangelischen Kirchen zerbröseln deswegen, weil die Deutung des Wortes relativiert wird. Seit Barth werden Worte der Bibel dem Glaubenden zu Gottes Wort, sofern sie zeigend zeigen. Das heißt, wenn ich mich angesprochen fühle, dann wird es für mich zu Gottes Wort. Aber dass Gott sein Wort an jeden gerichtet hat und dass man das so nachzulesen ist in der Bibel, das wird weitestgehend negiert. Bibelwort und Gotteswort seien nicht identisch. Ich denke an einen Eklat beim Studententag in Tübingen vor 3 Jahren etwa. Da hat eine Studentin im Gespräch, das ist ein Tag, wo die Studenten selber das Thema vorgeben, und es ging um geistlichen Gemeindebau, und da hat eine Studentin nicht aus dem Albrecht-Bengel-Haus sich unversehens versteigert zu der Aussage, dass sie sagte, es steht aber in Gottes Wort so. Da hat ein Professor der Theologie sie förmlich verrissen. Gottes Wort, was ist Gottes Wort? Und erschrocken hat das Mädchen die Bibel hochgehalten. Und dann ist er in Rage geraten. Also, haben Sie überhaupt etwas verstanden in Ihrem Studium? Das ist nichts als Papier und Drückerschwärze. Nichts als Papier und Drückerschwärze. Bibelwort und Gotteswort seien nicht identisch, sondern wie durch jedes andere Buch auch, kann Gott zu mir sprechen, wenn ich recht höre. Das ist die Einstellung von Gottes Reden zum Menschen. Verflüssigung des Wortes Gottes zu einem Zeugnis. Die Evangelien würden nicht berichten, was tatsächlich mit Jesus und durch Jesus geschehen ist, sondern das sei ein Zeugnis der Gläubigen nach ihrem Auferstehungserlebnis, nicht nach der leibhaften Auferstehung, sondern nach ihrem Auferstehungserlebnis. Die hier vorliegende Schrift will anschaulich machen, wie das in der Praxis geschieht und warum alle Rettungsversuche, die dieses Grundlegende ausklammern, scheitern müssen. Die evangelischen Kirchen, das ist die damit verbundene persönliche Überzeugung, haben in der heutigen Lage nicht clevere Aktionen nötig, sondern einen neuen Respekt vor dem, was ihnen ihre Lebenskraft verliehen hat, das Bibelwort. Noch einfacher gesagt, nicht Strukturreformen braucht die evangelischen Kirchen, sondern Gottesfurcht, so Paul Bernhard Rogen. Sand. Hier geht er auf das Gleichnis von den 2 Männern, die ein Haus bauen wollen. Matthäus 7, 24 bis 27. Der eine baut auf Sand, der andere baut auf Felsen. Da sagt Jesus, geht davon aus, dass alle, die sein Wort hören, daraufhin tätig werden. Das ist die Erwartung, die Jesus hat. Wenn er etwas sagt, dann erwartet er nicht, dass wir das akzeptieren, sondern dass wir danach handeln. Begeisterung und Einsatzfreude kommen auf. Was die Hörer unterscheidet, ist nicht Tätigkeit und Nichttätigkeit, sondern ob sie klug oder töricht handeln. Das Tun ist für Jesus ein Tun seines Wortes. Auf Sand bauen macht vielfach Sinn. Da hat man schnell eine Ebene. Man muss sich nicht rumquälen. Aber wenn der Ort ein Ort ist, wo Wasser strömen kann, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Und Rothen sagt, die evangelischen Kirchen seien unterspült, ihr Fundament ausgespült durch die Zeitströmungen. Sie sinken in dem Strudel unterschiedlichster Ansprüche. Und daraus entsteht das Gegensatz Person statt Wort, Beziehung statt Botschaft. Konsequenterweise hat in den evangelischen Kirchen das Interesse an der Person alles andere verdrängt. Die sachlichen Diskussionen weichen dem Austausch über das momentane Befinden. Man sehnt sich nach Erfahrungen, die im Innersten beruhen und möchte selber Worte und Gesten kreieren, die im Innersten berühren. Doch dieser Anspruch fällt rasch in sich zusammen. Peinliche Sentimentalitäten machen sich breit. Wo vom einen heiligen Gott Israels die Rede sein sollte, plätschert unversehens das Gespräch über nette Menschen. Wo ein nüchterner Blick in die kirchliche Gegenwart bescheiden machen müsste, wirft sich ein hochmoralisches Besserwisser zum Richter über die Leistungen vergangener Generationen auf. Der eigene gute Wille wird zum warmen Wasser, in dem sich angenehm baden lässt. So sein Urteil. Für Luther war es das Wort, nicht die Person, für das es sich zu streiten lohnt. Er war bereit, das Tischtuch zu zerschneiden, die Gemeinschaft mit einem Menschen aufzugeben, wo es um die Wahrheit ging. Weil die Kirchen ihren Bezug zum Wort zugunsten der Person relativiert haben, haben sie die einzige Grundlage, auf der sie sich hätte reformieren können und die Kraft dazu verliehen hätte, verloren, allein aus dem Wort. Langweilig, liebe Kirchen. Weil die evangelischen Kirchen sich nicht auf die Autorität der Schrift berufen, versuchen sie analog der katholischen Kirche durch ihre formale Autorität sich ins Gespräch zu bringen. Sprich, Lehrautorität. Wir erleben das in der EKD, dass von oben herab diktiert, wie in den Kirchen zu glauben und zu handeln ist. Siehe Pfarrdienstgesetz. Auch in Württemberg. Die evangelischen Kirchen sind ohne gesellschaftliche Bedeutung, weil sie einfach dem allgemeinen Trend um eine Generation versetzt folgen. Nirgendwo haben sie mit langem Atem Positionen gegen den Strom der Zeit eingenommen. Ein vernichtendes Urteil. Sprich, wir machen alles, was die Welt macht, wir machen es nur ein bisschen später. Die evangelischen Kirchen sind uninteressant, weil sie das Einzige, das je ein leidenschaftliches Interesse an ihnen erregt hat, die Bibel einem abstrakten akademischen Vorverständnis unterworfen haben. Sie kennen die Floskeln und die Schlagworte wahrscheinlich, was Christum treibet. Christus sei die Mitte der Schrift. Ich empfehle dazu einen Artikel von Clemens Hegele im Neuen Pfarrerblatt zu lesen. Hier stehe ich, ein anderer kann anders. Wie hat Luther gesagt? Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Viele kirchliche Amtsträger wirken verspannt und manchmal verbittert, weil ihre Persönlichkeit verformt wird von dem Versuch, die Botschaft des Glaubens überzeugend zu vertreten und gleichzeitig genauso überzeugend anderen das volle Recht zu einer ganz anderen Position oder Überzeugung zu, zu gestehen. Das zerspeist ihre Herzenskraft. Die alles umfassende Toleranz mutiert zu einer anlehnungsbedürftigen Kollegialität, zur intelligent vereinnahmenden Floskel oder zur Eitelkeit, die sich in ihrer eigenen Güte verliebt hat. Pluralismus und staatliche Unterstützung. Die Kirchen können nicht auf den Pluralismus des Staates setzen. Ihnen fehlt schlicht das Geld dazu. Wird ein Verein Bestand haben, fragt er, wenn seine Mitglieder sich uneins sind, ob es im Verein um Ballspiel oder Bienenzucht geht? Wenn heute Menschen in eine evangelische Kirche kommen, erleben sie ganz Unterschiedliches. Aus diesem Grund redet man heute von Profilgemeinden. In meiner letzten Gemeinde wurde uns diese Aufgabe von der Kirchenleitung aufgetragen, ein eigenes Profil für unsere Gemeinde zu erstellen, damit die Leute auch eine Wahl haben, wollen sie dieses Profil, wollen sie jenes Profil, wollen sie wieder ein drittes. Die Kirche im Wohlstand. Das ist nicht die Kirchenkritik, sondern Wohlstand, was die Kirchen zu schaffen macht. Ich bin, und da rede ich jetzt aus meiner Person, jetzt nicht von Paul Bernhard Rothen, dass die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels, heißt es in der Schrift. Aber auch wo es nicht die Liebe zum Geld ist, sondern die Abhängigkeit vom Geld, da werden wir auch unfrei. Ich empfehle Ihnen das Büchlein vom bayerischen Pfarrer und Theologen Jochen Teufel, der 10 Jahre lang Missionar in Hongkong war, als am lutherischen Seminar dort. Sein letztes Büchlein heißt »Rettet die Kirche, schafft die Kirchensteuer ab«. Er plädiert dafür, dass wir unabhängig vom Geld werden, dass wir aus uns selbst heraus leben und unser Leben gestalten. Unser Wohlstand, unsere Freiheit, der Frieden sind letztlich Früchte der biblischen Botschaft. Das bedeutet nicht, dass die Menschen deswegen für die biblische Botschaft empfänglich wären. Frei nach Schiller, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Der Sozialstaat beerbt die Kirchen. Seit 1939 sagte er, ganz praktisch hat der moderne Sozialstaat fast alle Aufgaben der Kirche übernommen. Er hat die Kirche beerbt, während diese am Sterben ist. Ob das Schulen, ob das Krankenhäuser, ob das diakonische Einrichtungen, ob das psychologische Beratungsstellen sind, die vielfältigen Arbeitsbereichen der Kirchen in der Vergangenheit sind heute vom Geld her sowieso, auch wenn es diakonische Einrichtungen sind, fast vollständig vom Staat finanziert und wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Diese Aufgaben kosten viel Geld. Die Kirchensteuer werden weiterhin durch Austritte wegbrechen, und zwar dammbruchartig. Unsere Landeskirche rechnet für den Einbruch in den Einnahmen durch Kirchensteuer für etwa die Zeit in 12 Jahren. Austritte werden auch erfolgen, weil die Mobilität der Menschen und die Verdünnung ihrer Beziehung zu bloßen digitalen Kontakten nichts übrig lassen, für das es sich zu kämpfen lohnte, also diese persönliche Beziehung in einer real gelebten Gemeinde wird immer weniger. Und das Problem der diffundierenden Kirchen spricht an, Konstanz und Klarheit sind in den Kirchen vonnöten, die Botschaft soll in Schlichtheit herausfordern. Die evangelischen Kirchen schwimmen mit im Strom der Zeit, der auch ohne sie fließt. Der Pluralismus macht es ihnen unmöglich, sich in den zerfasernen Entwicklungen der Zeit zu behaupten. Und wo der Staat den Pluralismus der Kirchen weiterträgt, werden die Kirchen weiter leben. Aber eben im Sinne dessen, was der Staat beabsichtigt. Und das ist die Frage, ob wir in Deutschland mit der evangelischen Kirche so eine Art Zivilreligion für die Bevölkerung hergeben sollen oder ob wir Kirche des Wortes im Sinne Martin Luthers bleiben. Es gibt die erschreckende Möglichkeit, sagte er, dass der Staat die Kirche wieder in seine Obhut nimmt, im Sinne dieser Zivilreligion nach Jean-Jacques Rousseau. Sind es zu viele Baustellen, kann die Kirche gar nicht genesen. Ich empfehle Ihnen die restlichen Kapitel dieses Buches. Ich klicke einfach durch zu dem Fazit, weil die Zeit es jetzt verlangt. Wir haben viele Probleme, Problemanzeigen gesehen. Wir sind vielleicht auch überwältigt von den ganzen Nöten, die uns begegnen, mit denen wir klarkommen müssen. Als Fazit zur Frage, noch Grund zum Feiern. Ich glaube, ich habe ziemlich Wasser in den Wein gegossen und hoffe aber trotzdem, dass wir auf einer positiven Note enden können. Wir müssen diese Umbrüche erkennen und wir müssen sie auch recht deuten. Was ist daraus zu folgern? Erstens den Blick auf Jesus Christus richten. Das Solus Christus der Reformation. Nicht mit unseren Möglichkeiten rechnen, sondern mit seinen Möglichkeiten rechnen. Und wenn er mit 12 Jüngern aus hinterwäldlerischen Dörfern, aus Galiläa, die Welt verändern konnte, dann kann er auch mit kleineren Gemeinden auch bei uns in Deutschland tun. Den Blick auf Jesus Christus richten. Zweitens, den Blick auf das Wort gerichtet halten. Das Sola Scriptura, wie Rothen es immer wieder sagt, wir sind Kirche des Wortes und wo wir uns des Wortes entziehen, fehlt uns die Grundlage. Das Wort, das sollten sie sollen lassen stehen, schreibt Luther. Drittens, den Blick auf die Gnade richten. Und was heißt das anders als Buße tun? Das dritte Solus, Sola Gratia. Ich denke, dass das eines der Grundprobleme unserer Tage ist, dass gar kein Schuld- und Sündenempfinden im Volk mehr vorhanden ist. Keiner ist schlechter als sein Nachbar. Und diese Art von Selbstgerechtigkeit, die macht es unmöglich, die Gnade auch in Anspruch zu nehmen. Den Blick auf die Gnade richten. Buße tun. Ich glaube, dass bei uns eine Reformation an Haupt und Gliedern in unserer Kirche nur zustande kommen kann, wenn wir Buße tun für die Versäumnisse, die uns in die Lage gebracht haben, in der wir uns befinden. Und viertens, den Blick auf den Glauben richten. Glauben heißt ja Vertrauen. Glauben heißt nicht nur wahrhaben und meinen zu wissen, sondern Glauben heißt mit Gott rechnen. Den Blick auf den Glauben richten, sola fide. Solus Christus, sola scriptura, allein die Schrift, sola gratia, allein durch die Gnade und sola fide, allein durch den Glauben. Das ist der Weg, auf dem wir heute in den Umbrüchen unserer Zeit doch zu einer Reformation unserer Kirche kommen können, das ist meine feste Überzeugung.